Ja, stell dir vor, du stehst mitten in einer riesigen Menge. Die Menschen um dich rufen begeistert, reißen Palmzweige aus von den Bäumen und legen ihre Jacken und Palmzweige auf die staubige Straße. Alle Augen sind auf eine Person gerichtet und das ist Jesus. Er reitet auf einem jungen Esel, wie gesagt wird, in eine Stadt. Die Leute jubeln und schreien Hosianna, dem Sohn Davids, als wäre er der größte Held ihrer Zeit. Aber nicht alle jubeln. Einige schauen skeptisch, manche zweifeln. Ist das wirklich der Messias, der Retter, den wir erwartet haben? Sie hatten sich einen starken, mächtigen König vorgestellt, nicht einen einfachen Mann auf einem Esel. Und dann gibt es noch andere, die wütend sind. Die Pharisäer und religiösen Führer sind entsetzt. Das darf nicht sein, denken sie. Dieser Mann bricht alles durcheinander. Jubel, Zweifel, Wut. Drei völlige unterschiedliche Reaktionen auf denselben Mann, auf dieselbe Person, Jesus Christus. Und jetzt ist die Frage, die heute für uns steht, wo stehst du? Wärst du einer unter denen, die Jesus feiern? Würdest du ihn vielleicht anzweifeln oder wärst du skeptisch oder sogar ärgerlich darüber, was er fordert? Heute wollen wir so diese Szene uns einfach genauer anschauen. Wir tauchen in die Berichte von Matthäus, von Zacharia und von Johannes und fragen uns, was bedeutet heute dieser Einzug, der damals war? Denn es ist eins klar, Jesus kommt nicht einfach nach Jerusalem. Jesus kommt als König und er kommt immer noch heute zu dir. Und die Frage ist, wie lässt du ihn in dein Herz rein? Wie schaust du auf ihn heute? Alex hat schon gesagt, stell dir vor, wenn so ein, ja, ich habe jetzt einfach ein Bild, mir war egal, wer jetzt drauf ist. Stell dir vor, so ein Staatsbesuch und da kommen so Leute, roter Teppich wird aufgefahren, da stehen Soldaten, ja, da wird wirklich, ja, Sicherheitskontrollen überall sind da, da sind wichtige Leute, die kommen, Fanfaren überall, also perfekt organisiert bis zum letzten Detail. Die Leute sind ja ganz, ganz wichtig, wenn das so ein Besuch ist. Hier kommt einer mit Macht, ja, und er muss so entsprechend auch begrüßt werden. Als Jesus geboren wurde, statt Prunk war und Pracht war Futterkrippe. Da war so ein Besuch nicht, als er kam. Statt Palast war einfach ein Stall. Und ihr merkt, wir machen diese Verbindung zu Weihnachten. Wir sind gar nicht weit weg davon. Jesus ist der König. Und schon bei seiner Geburt wird gesagt, es kommen die Weisen und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Diese weisen Männer aus dem Morgenland waren keine Juden. Und sie kannten das Wort nicht so gut wie die Pharisäer, aber sie haben schon erkannt, dieser Mann, der kommt, das ist der König. Und deshalb kamen sie von weit her, um ihn anzubeten, weil es sich lohnt. Und sie kamen mit königlichen Gaben. Jesus hätte mit Macht auftreten können, mit einer Armee, die er befehlt, wie ein richtiger König es tut hier. Aber er entschied sich für einen anderen Weg, einen Weg, der alles auf den Kopf stellt, von Anfang bis zum Ende. Als er später anfing zu predigen, waren seine ersten Worte nicht eine Begrüßung oder ein Befehl des Königs, sondern er sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit anderen Worten würde man heute sagen, Leute, macht euch bereit, Gottes Königreich ist da. Und wenn ihr dazugehören möchtet, dann müsst ihr etwas in eurem Leben ändern. Etwas muss anders sein. Und genau hier wird es ernst. Denn Jesus kam nicht, damit wir einfach Sonntag für Sonntag uns ein bisschen besser fühlen. Er kam nicht, damit wir nette Predigten einfach hören und ein paar christliche Werte so ein bisschen aufdrehen und sagen, ja, so müssen wir wahrscheinlich leben, damit es gut aussieht. Er kam, um König zu sein. Und dein König gibt eine Richtung vor. Er, der König, gibt und sagt seinem Volk, was sie tun sollten. Aber hier ist der Punkt. Dieser König, er zwingt keinen. Dieser König kommt anders. Dieser König, er lädt ein. Aber du musst dich entscheiden. Du musst eine Entscheidung treffen. Bleibst du in deiner eigenen Welt, wo du selber bestimmen kannst, befehlen kannst? Ich sage jetzt mal ganz so groß, wo du selber König bist über dein Leben. Oder lädst du ihn ein und gehst in sein Reich und nimmst diesen König an, den du im Inneren eigentlich schon immer gesucht hast? Und das ist die Frage, vor der jeder heute steht. Wisst ihr, es gab mal ein Experiment, wo man die dunkelste Farbe genommen hat, die es gibt. Eine schwarze Farbe, die absorbiert 99,965% des Lichts. Also es ist unglaublich dunkel, wirklich schwarz. Da kommt nichts, da reflektiert gar nichts. Und man hat das ganze Zimmer damit bestrichen und dann kamen Leute rein. Das war jetzt kein Wettbewerb, aber man wollte wissen, wie fühlen sich die Menschen in so einem Raum. Und wisst ihr was? Nicht mal 2 Minuten haben Menschen dort ausgehalten. Wie gesagt, kein Wettbewerb. Man wollte gucken, nur wie fühlen sich die Menschen darin. Weil einfach keine Orientierung da war. Manche haben Angst bekommen. Manche fühlten sich ganz unbehagt, ganz unwohl. Sie konnten das gar nicht erklären, weil vielleicht weil Licht gar nicht zum Leben passt, Dunkelheit zum Leben gar nicht passt. Und genau das ist der Zustand, sagt uns Jesus, wo sich jeder Mensch befindet, wenn er an Gott oder an Jesus nicht glaubt, wenn er Jesus nicht als König angenommen hat. Ein Zustand der Finsternis, der Orientierungslosigkeit. Und Jesus sagt selber, ich bin das Licht der Welt. Merkt ihr, dreht das Ganze um. Und er sagt, wer mir nachfolgt, mit anderen Worten, wer mich als König annimmt, der wird nicht wandeln in dieser Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und die Bibel macht uns klar, es gibt keinen Zwischenzustand. Entweder bist du im Reich Gottes oder du bist in der Finsternis. Wenn du dich für Jesus nicht entschieden hast, dann bist du nicht in der Zwischenwelt. Du bist in der Finsternis. Ganz einfach. Man kann nicht sagen, naja, Jesus ist nicht schlecht. Ich habe nichts gegen ihn. Es ist schon okay, was er macht und wie er ist. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der, der viel mit ihm zu tun haben möchte. Dann ist ganz klar, das ist okay. Diese Entscheidung ist okay. Jesus akzeptiert deine Entscheidung. Aber er sagt auch, du bist in der Finsternis und das hat Konsequenzen. Und jetzt die Frage an dich, hast du dich für Jesus entschieden in deinem Leben? Denn er kam nicht, damit du einfach ihn kennst. Kennen tun viele Jesus. Er kam, damit du ihn annimmst. Das möchte er sehr gerne. Damit du eine Entscheidung triffst in deinem Leben. Jesus sprach immer von einem Reich Gottes. Er hat viele Gleichnisse gebracht. Doch Menschen haben ganz andere Vorstellungen davon gehabt. Sie dachten, er kommt wie der irdische König und wird sein Reich aufbauen. Ein politisches System aufbauen, eine Macht, einen Einfluss. Doch Jesus kam ganz anders, um zu zeigen, wie sein Reich ist. Jesus erzählt ja sehr viele Gleichnisse von diesem Reich Gottes. Und es gibt sehr viele in der Bibel davon. Aber es sind nicht einfach Geschichten, sondern jedes Gleichnis ist eine Einladung, wo Jesus sagt, so sieht mein Reich aus, du bist herzlich eingeladen dahin. Komm und nimm Gott in dein Herz ein. Ein Reich des Lichts, ein Reich der Vergebung, der Hoffnung. Möchtest du nicht in so einem Land leben? Möchtest du nicht in so einem Reich leben? Manche, die ein wenig älter von uns sind, und ich zähle mich langsam echt dazu. Sie wissen noch, oder ihr wisst noch, man hat früher, wenn man in irgendein Land bereist ist, man hat so ein kleines Heftchen gekauft. Das war so ein Reiseführer. Und dort standen solche Dinge wie, wie benimmt man sich auf den Straßen? Ich weiß noch, damals, wir haben mit meinen Eltern gelesen und dort standen solche Dinge, wie, wenn du irgendwo im Lokal was, also im Café was kaufst, so viel Trinkgeld musst du geben, das ist in diesem Land angemessen. Und so Kleinigkeiten, wo man sich so direkt, ja nicht als Fremder irgendwie oder als einer, der gar nichts kennt in diesem Land fühlt, sondern man fühlte sich so direkt, okay, ich weiß, wie es geht. Ja, ich weiß Bescheid. Und wisst ihr, Jesus gab auch dieses Handbuch sozusagen, und das ist die Bibel, damit wir wissen, wie es in seinem Gottesreich einfach aussieht, wie man sich dort vielleicht benimmt, wie man sich fühlt und was man machen sollte. Jesus schubst uns nicht einfach rein und sagt, ja, mal gucken, wie du da klarkommst und später entscheide ich und sage, oder das hast du gut gemacht. Nein, das tut er nicht. Sondern er gibt uns die Bibel und sagt, lies darin und du wirst erstmal wissen, wie der König von diesem Gottesreich ist und wie du dort leben kannst, damit du glücklich bist. Jesus geht es nicht danach, dass du dich unbehaglich fühlst überall, sondern ihm geht es darin, dass du in seinem Reich dich wohlfühlst, angenommen fühlst, dass du weißt, wie der König ist. Und weißt du was, Jesus gab nicht nur dieses Handbuch, nenne ich das mal jetzt so, sondern er sagte auch in seinem Wort, dass wir zu den Menschen gehen sollen. Er sagte, geht hin und verkündigt und spricht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, sagte er seinen Jüngern. Lad die Menschen in dieses Gottesreich ein. Sagt, es ist da. Für Jesus gab es keine wichtigere Botschaft als das. Nicht Klimawandel, nicht Politik, nicht Konflikt zwischen irgendwelchen Machthabern. Gab es damals alles schon. Gab es damals genug. Aber das war nicht seine Botschaft, nicht die wichtigste Botschaft, die er hatte. Es war die Einladung in sein Reich. Und der König, von dem wir sprechen, kam nicht, um zu herrschen, sondern er kam auf die Welt damals. Er kam, um nicht mit dem Schwert zu kommen, sondern er kam, um auf das Kreuz zu kommen. Und das ist immer noch eins der wichtigsten oder die wichtigste Botschaft. Jesus kam, um am Kreuz für dich zu sterben. Er kam nicht, um eine schöne Karriere zu machen. Er kam nicht, um der Größte zu sein hier auf der Welt und irgendwie was aufzubauen. Was viele von uns ja versuchen, irgendwie das Leben noch zu nutzen, damit es Freude bereitet. Er kam, weil er, und jetzt hör zu, weil er dich einfach liebt, so wie du bist. Wie schön, wenn Jesus heute dein König sein kann. Stell dir vor, du bist ein Teil von diesem jüdischen Volk, was damals steht und jubelt. Jahrhunderte haben die auf diesen König gewartet. Ein König, der von Volk befreit, von den Römern uns befreit, denken die Juden, der alles wiederherstellen wird. Aber der König kam nie. Die haben lange auf ihn gewartet. Es gab nur eine lange Geschichte von Enttäuschungen. Denn es kamen Könige, die nicht gut waren. Da kam der Saul, der erste König, und der versagte. Dann kamen viele andere Könige, die nicht schlecht waren. Und manche waren sogar sehr, sehr schlecht. Und immer weiter entfernte sich das Volk Gottes von den Geboten. Und das Herz des Volkes wurde immer härter und härter. Und Gott warnte sie und sagte, verlasst mich nicht, verlasst meine Gebote nicht. Aber das taten sie, sie beteten andere Götter an. Und Gott hat sie gewarnt. Und sie verlieren ihr Land, sie werden irgendwann in die Gefangenschaft weggenommen. Und tatsächlich passiert das, dass sie alles verlieren. Sie haben keinen König mehr. Das war's. Und jetzt sind die 70 Jahre in der Gefangenschaft. Dann passieren Dinge, dass sie zurückkommen in das Land. Sie versuchen, den Tempel aufzubauen und bauen das auch auf. Aber sie haben immer noch keinen König. Und der versprochene König kommt nicht und kommt nicht. Und es ist sehr, sehr traurig, was alles passiert. Aber dann kommt er, aber ganz anders. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, ohne Krone, ohne Rüstung, ohne prächtigen Wagen. Aber das haben die erwartet, dass er so kommt. Ein König, auf den sie gehofft haben, kam unscheinbar auf einem Tier, auf einem normalen reisenden Esel, kann man sagen. Ja, das war ein Lastentier, auf den Leute gereist haben. Kein prächtiges Pferd. Aber genau das war der Plan Gottes. Es war nicht so, dass er kein Tier gefunden hat, sondern das war der Plan. Jesus, der versprochene König, kommt in Erfüllung der Prophezeiung, die Jahrhunderte zuvor gemacht wurden. Und wir lesen in Matthäus 21, Vers 1 bis 3, dort steht, als sie sich nun Jerusalem nahten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt und spricht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Kein Kamel, kein Ross, sondern ein Esel. Doch dieser Esel war mehr als nur ein Tier. Es war ein Symbol des Friedens und des Dienens, so wie der König auch kommt. Nicht herrscherisch, nicht von der Tyrannei. Und schon im Buch Sacharja, Jahrhunderte zuvor, hatte Gott ein Versprechen gegeben, dass der König kommen würde, um das Volk zu retten. Und Sacharja spricht Worte der Hoffnung, der Ermutigung für die Israeliten, die in der Vergangenheit so viel Schmerz erlitten haben. Und er schreibt, siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Und sie werden mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. Das, worum das Volk so jahrelang gebetet hat, war endlich Realität. Sie würden zurückkehren nach Jerusalem. Das ist auch passiert. Und Gott würde ihr König sein. Die Verheißung, die einst verloren schien, ist nun Wirklichkeit. Und als die Menschen in der Zerbrochenheit und Enttäuschung auf den König gewartet haben, kamen die Worte aus Sacharja wie ein Lichtstrahl durch die Dunkelheit. Wir lesen in Sacharja 8, dort steht, denn so spricht der Herr der Herrscher, geht, wie ich mir vornahm, gleich wie ich mir vornahm, Unheil über euch zu bringen, als eure Väter mich entzürnten, spricht der Herr der Herrscher, und es mich nicht reute, so habe ich mich jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und mein Haus Juda Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Es war ein Moment der Freude und Triumphs. Der versprochene König kommt. Doch die Reaktion des Volkes ist nicht einheitlich, so unterschiedlich. Viele freuen sich, aber Johannes sagt in seinem ersten Kapitel schon, er schreibt, er kam in sein Eigentum, das, was er gemacht hat. Und dann sagt er, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kommt als König, aber die Seinen nehmen ihn nicht an. Und wisst ihr was, ich bin mir sicher, Jesus ist nicht so voller Stolz nach Jerusalem eingereist. Ihr kennt vielleicht es gibt ja diese Filme über Jesus. Ich habe sie früher, keine Ahnung, vor 20, 25 Jahren gerne mal geguckt. Und ich weiß nur, diese Aufnahme, Jesus kommt auf dem Esel und alle feiern und Jesus strahlt und gibt allen die Hände und er freut sich. Wisst ihr was, es war nicht so, bin ich mir sicher. Wisst ihr warum? Weil er kurz vor Jerusalem geweint hat über die. Weil sie ihn nicht annehmen werden. Er wusste, dass das passiert. Und er reist hier ein und die Seien, sie nehmen ihn nicht auf. Sie feiern ihn, weil sie denken, das ist der König, der sie vor den Römern schützen wird. Aber er weiß, wer er sein wird. Er weiß, was 3 Tage später passieren wird. Er weiß es ganz genau. Die jubeln und sagen, das ist er. Sie werden 3 Tage später schreien, kreuzig ihn. Und bestimmt reißt er dann nicht mit einem Lächeln ein, sondern er ist traurig über sie. Und diese Ablehnung bleibt die zentrale Frage bis heute. Nehmen wir ihn als König an oder nicht? Oder lehnen wir ihn ab? Der König, den du heute suchst, ist nicht in der Zukunft, nicht irgendwo Irgendwann kommt er, um dein Leben in Ordnung zu bringen. Er ist hier. Jesus ist da. Und er ist bereit, das heute zu tun. Aber du musst dich entscheiden, ob du wirklich ihn annehmen möchtest oder nicht. Möchtest du in der Dunkelheit leben oder möchtest du ins Licht? Wisst ihr, manche Vorhersagen, die so einfach mal so gemacht werden, sind immer so vage. Es könnte passieren, könnte nicht, doch die Bibel ist so präzise, sie ist so genau. Es gibt keinen Raum für Zweifel, überhaupt nicht. Das, was Sacharja schreibt, das ist vor 500 Jahren gewesen. Stell dir vor, 500 Jahre. Und er beschreibt das ganz genau, wie Jesus kommen wird. Geschichtlich alles perfekt. Er schreibt auch, frohlocket sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel und zwar auf einem Füllen. Woher sollte er das wissen vor 500 Jahren, wenn Gott ihm das nicht gesagt hätte? Die Beschreibung ist so detailliert und so gut. Ein gerechter König, ein Retter, demütig, das war Jesus alles. Und doch erkennen ihn viele nicht. Und doch nehmen ihn viele nicht an. Dabei war es die Aufgabe der Schriftgelehrten, das zu erkennen. Aber das taten sie nicht. Sie waren blind für viele Dinge. Sie kannten die Prophezeiungen, aber sie wollten ihn nicht annehmen. Doch deutlicher und präziser konnte es gar nicht sein. Sacharja schreibt auch weiter und sagt, und ich sprach zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihn dem Schmelzer hin, einen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen geschätzt worden bin. Und genau diese Summe erhält Judas, der Verräter von Jesus. Und später wirft er das Geld in den Tempel zurück und die Priester kaufen davon einen Acker. So exakt, so genau konnte das keiner vor 500 Jahren einfach aus menschlicher Sicht gar nicht sehen. Und dann schreibt ja Sacharja weiter, und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Das Volk von Jerusalem wird über den trauern, den sie durchbohrt haben. Sacharja spricht so viele Dinge über die Zukunft, so viele Ereignisse. Er beschreibt eine Zeit, in der das Volk erkennen wird, wenn sie abgelehnt haben, wenn sie durchbohrt haben. Diese Worte sind so bemerkenswert. Und so vieles stattgefunden, was schon Sacharja gesagt hat. Warum nicht das andere auch? Wenn man die Ereignisse an Jesus Einzug genau ansieht, erkennt man, wie perfekt alles ist, wie präzise alles ist. Kein Detail, kein Zufall. Das jüdische Volk lebte verstreut in der Region. Sie waren überall. Aber einmal kamen die zusammen, um das Passa zu feiern. Und da kam, man sagte, in dieser Zeit, wo Jesus einreiste, da waren circa 2 Millionen Juden in der Stadt. Einen besseren Zeitpunkt könnte es niemals geben, um sich als König zu erkennen zu geben. Und wisst ihr was? Diesen Zeitpunkt, ich habe gestern nur drüber ein bisschen nachgedacht. Diesen Zeitpunkt hat Gott seit dem Sündenfall vorbereitet. Alles seitdem ist auf diesen Zeitpunkt, hat sich angespitzt oder zugespitzt. Die Geschichte wurde so perfekt gelegt. Aber das war nicht die einzige Vorhersage. Ein Monat später geschieht ein Riesenwunder. Jesus, ein Wunder, was wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Ein Wunder, was alles eigentlich so langsam ins Rollen gebracht hat. In Bethanien, 3 Kilometer von Jerusalem, da wird Lazarus auferweckt von den Toten. Viele Menschen strömen dahin, sie wollen Beweise sehen, sie wollen sehen, was passiert ist, was für Macht Jesus hatte. Und diese Nachricht ist wie ein Lauffeuer. Und diese Nachricht, dass einer aufersteht aus dem Toten, ist so mächtig, so ein starkes Wunder, dass viele davon erfahren. Und dann lesen wir in Johannes 11, 45, 48, wie die Pharisäer sagen, was sollen wir tun? Sie erfahren auch davon. Sie sagen, was sollen wir tun? Denn dieser Mann tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Sie haben Angst. Die Sorge war nicht nur religiöser Natur, es ging um Macht und Politik. Die Führer von Jerusalem fürchteten ihre Stellung einfach. Und dann kommt ein bemerkenswerter Satz von Kaiphas, der damals Hohepriester war. Er sagt, es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Er meinte das damals politisch, aber Johannes schreibt und zeigt, dass es prophetisch war. Von diesem Moment an beschlossen diese Führer, Jesus zu töten. Doch sie konnten es nirgendwo irgendwie tun. Es musste genau am Passafest geschehen, wo viele Menschen es sehen, wo viele Menschen sich vielleicht dann von Jesus abwenden. Und das Wunder von der Auferweckung von Lazarus bereitete diesen Boden vor dafür. Jesus hat es getan. Er wusste, wie die Reaktion sein wird. Und er wusste, wie die Menschenmenge reagieren wird. Die religiösen Führer planten seine Hinrichtung genau an diesem Fest, an dem auch das Lamm geschlachtet werden sollte. Zufall? Nein. Gottes Plan. Was bedeutet das für uns heute, das, was damals passiert ist? Gottes Timing ist erstens perfekt. Das darfst du wissen. Auch wenn wir es heute nicht verstehen, das, was wir manchmal in unserem Leben haben, dürfen wir wissen, Gott kommt niemals zu spät. Er kommt genau pünktlich. Manchmal führt Gott uns durch sehr, sehr dunkle Täler, dunkle Zeiten, die wir vielleicht nicht einordnen können in unserem Leben. Und vielleicht befindest du dich gerade in so einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, warum alles so läuft in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum alles so chaotisch, so schwer ist, warum ich so viel leide. Ich weiß es nicht. Und vielleicht möchtest du einfach aus dieser Situation raus, wie das so menschlich ist. Hauptsache, es geht vorbei. Hauptsache, es ist zu Ende. Aber ich möchte dich ermutigen, halte an Jesus fest in dieser Situation. Er meint es gut mit dir. Auch wenn es jetzt sehr, sehr schwer ist. Er meint es gut mit dir. Vielleicht möchte er auch durch diese Situation, in der du dich jetzt befindest, auch Menschen, die um dich herum sind, zum Glauben führen. Vielleicht möchte er Menschen ansprechen, dass sie zu Gott kommen. Jesus wurde als das wahre Passahlamm geopfert. Genau die richtige Zeit, genau der richtige Ort, um Gottes Erfüllung zu vollbringen. Die Juden hatten ihn als einen anderen König vorgestellt, einen, der ihre Wünsche erfüllt, einer, der ihre Vorstellungen passt und sich selber anpasst vielleicht. Doch Azaria macht klar, dieser König kommt nach seinen Maßstäben. Nicht nach den gerechten Maßstäben der Menschen, sondern nach den gerechten Maßstäben Gottes. Und Jesus ist nicht der König, den die Menschen erwartet haben, aber er ist genau der König, den sie gebraucht haben. Solange Gottes Vorstellung von Gut und Böse unseren entspricht, dann ist das ja oft in Ordnung. Doch was passiert, wenn es anders ist, wenn Gott anders entscheidet über dein Leben? Wenn Gott anders oder andere Dinge für gut heißt, als du es tust? Und genau da lag das Problem der Pharisäer damals und was wir lesen und Schriftgelehrten. Jesus passte einfach nicht in ihr Bild. Er war einfach nicht den sie gewünscht haben. Und deswegen lehnten sie ihn ab. Einige hofften, dass er sie von den Römern befreit. Andere wollten, dass er einfach über sie herrscht. Andere wollten vielleicht, dass er wieder Tote auferweckt und Wunder tut, wie er das immer getan hat. Dass er vielleicht die Engel vom Himmel holt und alles so macht, wie sie es möchten. Doch die übersahen eine Sache. Jesus wollte sie nicht vom Tod befreien. Er wollte nicht einfach Menschen vom Tod auferwecken. Sondern Jesus ist gekommen, um die Ursache des Todes zu bekämpfen, die Sünde. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Sie riefen voller Begeisterung, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das hört sich so schön an, Hosianna, in der Höhe. Das ist ein Hilfeschrei. Hilf doch, Hosianna heißt das. Sie jubeln und schreien, aber sie erwarten eine ganz andere Hilfe. Und Jesus kommt, um ihnen zu helfen. Er weiß ganz genau, was für eine Hilfe sie brauchen. Er weiß ganz genau, dass es nicht die Römer sind, sondern es ist die Sünde ist. Nicht durch das Schwert, sondern durch das Kreuz möchte er sie befreien. Und deswegen konnte er am Kreuz auch sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung. Denn er wusste ganz genau, für wen er tat, für wen und für was er das getan hat. Es war nicht so, dass er sich geirrt hat und sie falsch befreit hat. Nein, er wusste ganz genau, was die Ursache ist. Warum war er nicht auf einem Ross? Warum war Herodes immer noch Herrscher? Warum waren die Römer noch nicht besiegt? Warum kam er nicht mit einer Armee? Das geschah nicht, weil er seine Macht falsch benutzt hat, sondern weil er das Ziel ganz anders sah. Dein Problem sah er nicht, dass du kleine Sorgen im Alltag hast, sondern das Problem ist, dass du von Gott abgekoppelt wurdest. Du hast mit Gott keine Beziehung. Und Jesus wusste es, deswegen ist er gekommen, um dich zu versöhnen. Aber es gab keinen anderen Weg. Er konnte nicht kommen mit einem einfachen Stab und sagen, klick, jetzt bist du befreit. Nein, für die Sünde musste bezahlt werden. Und weißt du was? Wenn du dir das nicht annimmst, was Jesus am Karfreitag tut, diese Bezahlung der Sünden, dann wirst du dafür zahlen. Aber diese Strafe kannst du nicht tragen. Oder die Strafe nicht, sondern die Bezahlung kannst du nicht tragen. Jesus sagt, der das nicht annimmt, wird ewig, ewig leiden. Das wünsche ich keinem von uns. Deswegen stehen wir hier und warnen und predigen und sagen, es ist ein Gott der Liebe. Er kommt nicht mit einer Peitsche wie ein König und Herrscher und sagt, sondern er kommt mit Liebe, weil er dich so tief geliebt hat. Hosianna, dem Sohn Davids. Die Menschen breiten ihre Kleider aus. Sie möchten feierlich begrüßen. Und die Pharisäer, sie fürchten sich, er wird zu groß. Das ist so, wenn Jesus damals aufgestanden hätte und gesagt hätte, ich bin der König, sie würden ihn krönen. Wenn er aufgestanden hätte und sagt, lasst uns gegen die Römer kämpfen, sie würden ihn krönen damals. So elektrisierend war die Menge. Doch die Begeisterung verfälschte sich in ein paar Tagen und fiel ab. Und sie schrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Ist das für dich ein, oder wer ist Jesus für dich heute? Stell dir vor, du stehst in dieser Menge. Und Jesus zieht vorbei. Wer ist der für dich heute? Was würdest du schreien, wenn du in der Menge stehen würdest? Ist er ein Wunderheiler? Ist er einfach ein guter Lehrer? Ist er einfach einer, der dir einen guten Rat auf den Weg geben sollte? Vielleicht ist er sowas wie ein Wunschautomat. Du sagst, Jesus, ich hätte gerne, klick, schmeiß rein und unten kommt der Wunsch raus. Ist das vielleicht Jesus für dich? So einmal in der Woche? Oder wenn es richtig hart wird, wenn es richtig brennt und du sagst, ja gut, ich muss mich an jemanden ja wenden, ich bete mal. Wer ist er? Ist er einfach, der deine Pläne segnen soll und deine Wünsche erfüllen soll? Oder siehst du ihn als den wahren Herr und König über dein Leben, der Autorität hat über dein Leben, der entscheiden darf über dein Leben, wer ab und zu sagen kann, nein, tu es nicht und du gehorchst ihm? Ist er der, den du vertraust? Ist das der, vor dem du dich niederbeugst innerlich und sagst, das, was du sagst, das wird geschehen in meinem Leben? Die Bibel zeigt uns diesen Jesus nicht als einen König, der einfach Vorstellungen erfüllt, sondern sie zeigt ihn als einen Retter, der den Umhang selber abtut, den königlichen Umhang, und selber an das Kreuz geht und sagt, ich tue das für dich. Bist du von diesem Jesus errettet? Jesus lädt dich ein, das heute zu tun, dein Leben zu übergeben. Wenn du dich von diesem König beugst, wird er für dich sorgen. Er wird dich tragen. Er wird dich leiten. Er wird dich reich segnen, so wie ein König das tut. Dann wird dein Lob nicht eine Momentaufnahme sein. Heute jubel ich, 3 Tage später nicht. Sondern du wirst beständig in der Dankbarkeit leben. Wisst ihr, ein Bekannter von mir hat mich einmal gefragt, Waldemar, warum glaubst du an diese Bibel und warum glaubst du an diesen Jesus? Und ich habe ihm gesagt, eigentlich aus 3 Dingen. Erstens, alles, was ich in der Bibel lese, alles Geschichtliche, das hat sich erfüllt. Und alles andere wird sich auch erfüllen. Bis in das letzte Detail. Und ich kann euch so viele Dinge beweisen. Geschichtlich, archäologisch, perfekt. Alles, was die Bibel sagt, es gibt nirgendwo einen Widerspruch. Das war das Erste. Das Zweite ist, ich habe gesagt, weil das Grab leer ist. Jesus ist auferstanden. Es ist ein ewiger, lebendiger Gott, der mich leitet. Und das Dritte ist, weil ich Jesus jeden Tag in meinem Leben sehe, was er tut. Ich erlebe ihn. Ich erlebe ihn nicht Sonntag, wenn ich hier bin, sondern ich erlebe ihn Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeden Tag. Möge unser Herr und König Jesus Christus dich segnen und dich zu seinem Segen hinstellen für die anderen Menschen. Amen.